Herr Kamerad von Goethe.
Herr von Goethe, seien Sie mir willkommen. Ich weiß Ihre Aufmerksamkeit zu schätzen und freue mich, so bald nach meiner Ankunft in Weimar die Bekanntschaft des Sohnes eines lieben Jugendfreundes zu machen.
Ich danke für gütigen Empfang.
Setzen wir uns.
Ich komme von meinem Vater. Er ist im Besitz Ihres sehr angenehmen Billets und hat es vorgezogen, statt Ihnen briefweise zu antworten, Sie, Frau Hofrätin, durch meinen Mund in unserer Stadt willkommen zu heißen, wo Ihre Anwesenheit, wie er sagte, zweifellos höchst belebend sein wird.
Oh, das heißt viel erwarten von einer lebensmüden alten Frau. Und wie geht es unserem verehrten Geheimen Rat?
Danke der Nachfrage, so. Wir wollen und müssen zufrieden sein. Hm. Er ist im Ganzen guter Dinge. Grund zur Sorge oder doch Vorsorge gibt es immer. Die Labilität, die Anfälligkeit bleiben beträchtlich und große Regelmäßigkeit der Führung wird sich immer empfehlen. Darf ich mich meinerseits erkundigen, wie Frau Hofrätin gereist sind? Och. Ohne Zwischenfall. Und auch das Logis befriedigt?
Danke, ja.
Die Nachricht wird meinem Vater sehr lieb sein. Man hört, der werte Besuch gehört Ihrer Frau Schwester, der werten geheimen Kammerrätin Riedel. Ich darf mir schmeicheln, mit dem Herrn geheimen Kamerad amtlich und persönlich in reinstem Vernehmen zu stehen.
Es freut mich zu hören, Herr Kamerad, dass zwei so wackere Männer wie Sie und mein Schwager einander schätzen. Darf ich Ihnen bei dieser Gelegenheit gratulieren zu Ihren kürzlichen Avancements als Hof- und Geschäftsmann?
Ich danke zum Schönsten.
Gewiss sind es verdiente Gnaden. Ach. Man hört viel Lobenswertes von Ihrem Ernst, Ihrer Genauigkeit im Dienst Ihres Fürsten und Landes. Ach. Für Ihre Jahre, wenn ich das sagen darf, sind Sie ein viel belasteter Mann. Es ist mir nicht unbekannt, dass Sie auch Ihrem Vater noch, zu allem Übrigen, sehr löblich zur Seite stehen.
Man muss froh sein, dazu überall noch die Möglichkeit zu haben. Seit seinen schweren Krankheiten von Anno 1 und 5 ist es nichts weniger als eine Selbstverständlichkeit, dass wir ihn noch den unseren nennen. Ich war noch sehr jung in beiden Fällen, aber ich erinnere mich der Schrecknisse wohl. Eine kränkliche Genesung zog sich nach überstandener Krise vor 11 Jahren durch Monate hin. Und Dr. Stark proponierte eine italienische Reise, aber der Vater erklärte sich bei seinen Jahren zu einem solchen Unternehmen nicht mehr entschließen zu können. 56 war er damals.
Das heißt, zu früh entsagen.
Haben Sie von seinem Unfall gehört?
Nicht doch. Was ist ihm zugestoßen?
Oh, es ist gut abgelaufen. Diesen Sommer nach meiner Mutter abscheiden.
Lieber Herr Kamerad, ich habe bis zu dieser Erwähnung, es ist mir kaum verständlich, warum, versäumt, Ihnen meine innigste Kondolenz zu diesem schweren, unersetzlichen Verlust auszusprechen. Nicht wahr? Sie sind der herzlichen Anteilnahme einer alten Freundin gewiss.
Ich danke zum Besten.
Wenigstens hat dieser harte Schlag der unschätzbaren Gesundheit des lieben Geheimen Rates also nichts Ernstliches anhaben können.
Er war selbst unpässlich in den letzten Tagen ihrer Krankheit. Er war von Jena, wo er arbeitete, herbeigeeilt, als die Nachrichten Ärger lauteten, aber eine Fiebrigkeit zwang ihn am Tage des Hinscheidens, das Bett zu hüten. Es waren Krämpfe, wissen Sie, an denen oder unter denen die Mutter starb. Ein sehr schwerer Tod. Auch als Schiller im Sterben lag, hütete er das Bett. Es ist seine Natur, die ihn die Berührung mit Tod und Gruft meiden lässt. Er will vom Tode nichts wissen, er ignoriert ihn, sieht schweigend über ihn hinweg. Ich bin überzeugt, wenn ich vor ihm stürbe, und wie leicht möchte das geschehen? Ich bin zwar jung und er ist alt, aber was ist meine Jugend gegen sein Alter? Ich bin nur ein beiläufiger, mit wenig Nachdruck begabter Abwurf seiner Natur. Wenn ich stürbe, er würde auch darüber schweigen, sich nichts anmerken lassen und nie meinen Tod bei Namen nennen. So macht er's, ich kenne ihn.
In mein Büchlein habe ich ein Wort eingetragen, wie manches, das ich liebe. Es heißt, seit wann begegnet der Tod dir fürchterlich, mit dessen wechselnden Bildern, wie mit den übrigen Gestalten der gewohnten Erde, du gelassen lebtest. Es steht im Egmont.
Ja, Egmont. Natürlich hat Vater die Mutter im Tode gesehen und sich aufs Ergreifendste von ihr verabschiedet. Wir besitzen auch ein Gedicht, das er auf ihren Tod verfasst hat. Wenige Stunden nach dem Ende hatte er es niederschreiben lassen. Leider nicht von mir, er diktierte es seinem Bedienten, da ich anderweitig beschäftigt war. Eigentlich nur ein paar Verse, aber sehr ausdrucksvoll. Du suchst, o Sonne, vergebens durch die düstern Wolken zu scheinen. Der ganze Gewinn meines Lebens ist, ihren Verlust zu beweinen.
Sehr schön.
Nicht wahr? Es ist von höchster Wichtigkeit, dass dies Gedicht existiert. Ich freue mich täglich darüber und habe mehrere Abschriften davon in die Gesellschaft lanciert. Sie wird daraus ersehen, wie innig zugetan, bei aller Freiheit und allem für sich sein, die er sich selbstverständlich salvieren musste, Vater der Mutter war, und mit wie großer Rührung er ihr Andenken ehrt. Das Andenken einer Frau, die sie alle Zeit mit ihrem Hass, ihrer Bosheit und missgünstigen Medisance verfolgt hat. Und warum? Weil sie sich in ihren gesunden Tagen gern ein wenig distrahierte, gern ein Tänzchen machte und gern in fröhlicher Gesellschaft ein Gläschen trank. Ein schöner Grund. Vater hat sich darüber amüsiert und wohl manchmal mit mir gescherzt über Mutters ein wenig derbe Lebenslust. Hat auch darüber einmal ein Verschen verfasst, wie immer bei ihr der Freudenkreis sich schlösse. Aber das war herzlich und eher beifällig gemeint. Und schließlich ging er ja auch seine eigenen Wege und war mehr weg von uns in Jena und den Bädern, als er bei uns zu Hause war. Es kam vor, dass er selbst über Weihnachten, was doch auch mein Geburtstag ist, im Jenaer Schloss bei seiner Arbeit blieb und nur Geschenke schickte. Wie aber Mutter für sein leiblich Wohl gesorgt, ob er nun nah war oder fern, das wusste Vater wohl und wusste ihr Dank dafür. Und auch die Gesellschaft hätte ihr Dank wissen sollen, wenn auch sie wahrhaft Respekt hatte vor seinem Werk, aber daran fehlt es eben in ihrer schnöden Seele. Und sie zog es vor, Mutter zu hecheln und durchs Geschwätz zu ziehen, weil sie nicht ätherisch war und nicht sülfisch, sondern in Gottes Namen dick mit roten Backen und nicht französisch konnte. Aber das war alles bloß Neid und gar nichts anderes. Der grüne, gelbe Neid, weil sie das Glück gehabt hatte. Sie wusste nicht wie. Und war der Hausgeist und die Frau des großen Dichters und großen Herrn im Staat geworden. Bloß Neid, bloß Neid. Und darum bin ich so froh, dass wir dies Gedicht haben auf Mutters Tod. Denn unsere Gesellschaft wird sich gelb und grün darüber ärgern, weil es so schön und bedeutend ist.
Bester Herr Kamerad, wer wird denn so hitzig sein? Weiß ich doch kaum, wovon Sie reden. Aber fast scheint mir, wir verlören uns in Farfarellen und Grillen. Wir sind abgekommen. Oder vielmehr, Sie sind abgekommen. Denn ich halte im Stillen noch immer bei der Erwähnung eines Unfalls, den der liebe Geheimerat erlitten haben, oder dem er vielmehr entronnen sein soll, wie ich Sie zu verstehen glaubte. Denn hätte ich es nicht so verstanden, so hätte ich schon längst auf dem Punkt insistiert. Was also war damit?
Mit dem Unfall? Oh, nichts. Ich kann Sie vollkommen beruhigen. Ein Reiseaccident. Es war so. Mein Vater wusste in diesem Sommer nach Mutters Tode gar nicht recht, wohin. Er scheint der böhmischen Bäder müde, die häusliche Trinkkur ist doch kein Ersatz und Berka und Tennstedt sind es wohl auch nicht. So hat er den Wiesbaden entdeckt. Sommer 14 vor 2 Jahren also fuhr er zum ersten Mal in die Rhein-Main- und Neckar-Gegenden. Die Reise beglückte und erquickte ihn ganz über Erwarten. Seit vielen Jahren war er zum ersten Mal in seiner Vaterstadt.
Ich weiß.
Er war aber, glaube ich, dann doch froh, als er auf die Gerbermühle nahe Frankfurt am Obermain den Landsitz der Willemers übersiedelte.
Ach, richtig. Dort war es, wo meine Söhne ihn aufsuchten und er endlich ihre Bekanntschaft machte, wobei sie viel Güte von ihm erfuhren.
Ja, ich glaube es. Im September kam er zuerst dorthin und wieder im nächsten Monat von Heidelberg. In die knappe Zwischenzeit aber war das Ereignis von Geheimrat Willemers Heirat mit Marianne Jung, seinem Pflegekind, gefallen.
Das klingt nach einem Roman.
Ja, es war dergleichen. Vater hat sich selten so glücklich gefühlt. Noch Monate später schwärmte er von den milden, würzigen Abenden, wenn sich der breite Mainstrom im Abendschein rötete und die junge Wirtin ihm seine Mignon, sein Mondlied, seine Bajadere sang. Ein neues Feld der Dichtkunst hatte sich ihm eröffnet, nämlich die orientalische und persische Poesie. Eine Menge Sprüche und Lieder höchst merkwürdigen Geschmacks. Darunter viele, die vorgeben, von einem Dichter des Ostens, Hatem, an eine schöne namens Suleika gerichtet zu sein. Vater hat mir vertraut, dass Hatem der reichlich Gebende und Nehmende bedeutet. Auch Sie, Frau Hofrätin, wenn ich so anmerken darf, sind eine reichlich Gebende gewesen.
Es ist nur ebenso wehmütig lange her. Ja. Aber fahren Sie fort.
Die zierliche Marianne brachte es in der Empfänglichkeit so weit, dass sie die leidenschaftlichen Ansprachen Hatems in Suleikas Namen ebenbürtig zu erwidern begann. Und ihr Gatte hörte dem Wechselgesange mit dem gastlichsten Wohlwollen zu. Ich habe den vertraulichen Vorzug, sie zu kennen und einige zu besitzen, früher als alle Welt. Beste Dame, Sie sind von ungeheurer, von unaussprechlicher Merkwürdigkeit. Immer gehen zwei Verse mir nach aus einem davon. Hören Sie. Du beschämst wie Morgenröte dieser Gipfel ernste Wand. Was sagen Sie dazu? Sagen Sie nichts, bevor ich nicht hinzugefügt habe, dass auf die Morgenröte sein eigener gesegneter Name gereimt ist. Das heißt, es steht Hatem da, aber durch die Maske des Unreims tönt schalkhaft innig der ichvolle Reim hindurch. Und noch einmal fühlet Hatem. Wie mutet sie das an? Du beschämst wie Morgenröte dieser Gipfel ernste Wand. Und noch einmal fühlet Goethe. Welche Weichheit, mein Gott. Und welche Majestät.
Es ist nicht zu bezweifeln, dass die öffentliche Welt ihre Bewunderung teilen wird, wenn diese Kollektion einmal zutage tritt. Und mit dem Unfall. Was war es also damit?
Diesen Sommer nach Mutters Tode war Vater recht sehr im Zweifel, wo er die Badekur brauchen solle. Man merkte ihm wohl an, dass es ihn stark gen Westen ins Rheinische zog, und es war, als wartete er auf ein Zeichen, dass er seinem Hange folgen dürfe. Auch fand sich dergleichen. Sein Freund, der unterhaltende Zelter, reiste nach Wiesbaden und setzte ihm zu, ihm zu folgen. Er aber wollte das Zeichen nicht annehmen, nicht geradezu. Sei es der Rhein, sagte er, aber nicht Wiesbaden, sondern Baden-Baden, wo der Weg denn doch einmal nicht über Frankfurt führt. Kurzum, am 20. Juli reiste Vater ab. Er bestimmte Meyer, den Kunstprofessor, zu seinem Begleiter. Aber was geschieht? 2 Stunden hinter Weimar wirft der Wagen um.
Du meine Güte.
Und beide Insassen purzeln übereinander auf die mit so viel Selbstbeherrschung gewählte Straße, wobei Meyer recht blutig an der Nase verletzt wurde. Es ist beschämend, obgleich es auch wieder zu einer peinlichen Heiterkeit reizt, sich die beiden feierlich ihrer bewussten Größe vorzustellen, wie sie längst gewohnt, sich nur noch in bedachter Gemessenheit zu bewegen, mit besudelten Kleidern und aufgelöster Kragenbinde in einem Straßengraben krabbeln.
Um Gottes Willen!
Es war nichts. Das Missgeschick, der Schabernack, wie soll ich es nennen, lief vollkommen glimpflich ab. Vater, für seinen Teil unverletzt, gab die Reise auf. Nicht bloß für diesen Sommer, sondern es scheint, dass er durch das Omen bestimmt dem Rheinischen ein für allemal entsagt hat. Ich entnehme das seinen Äußerungen.
Und die Liedersammlung?
Was braucht die noch Antrieb durch das Rheinische? Die wächst und gedeiht zum ungeheuer merkwürdigsten längst auch ohne dieses. Ja, vielleicht besser als mit ihm. Vielleicht wollte das Missgeschick die Lehre statuieren, dass gewisse Dinge, nur als Mittel zum Zweck erlaubt und gerechtfertigt sind.
Als Mittel zum Zweck? Kann ich die Redensart doch nicht ohne Beklemmung hören?
Um Gott, ich muss mich anklagen. Ich habe Sie ermüdet. Es ist ganz unverzeihlich. Wir haben vom Vater gesprochen. Das ist meine einzige Entschuldigung, denn dieses Thema, obgleich gar keine Aussicht ist, damit zu Rande zu kommen, lässt einen so leicht nicht. Ich ziehe mich zurück. Und hätte es nun gar beinahe getan, ohne mich des Auftrages zu entledigen, der meine ganze Legitimation war, Ihnen zur Last zu fallen. Ich habe die Ehre, der Frau Hofrätin die Willkommensgrüße meines Vaters zu übermitteln und sein Bedauern zugleich, dass er sich nicht sogleich wird blicken lassen können. Er sieht sich durch einen Rheumatism im linken Arm etwas in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Er würde es sich aber zur Ehre und Freude rechnen, wenn Frau Hofrätin nebst Deroliben, Kamerad Riedels und respektiven Demoiselle-Töchtern den kommenden Freitag, also in 3 Tagen von heute, um 2:30 in kleinem Kreise bei ihm zu Mittag speisen wollte.
Recht gern. Vorausgesetzt, dass meine Verwandten auf den Tag noch frei sind.
Ich darf mich beurlauben?
Leb er wohl, Goethe. Hab ich ungereimtes Gerede, so vergesse es. Ach. Ich bin eben die frischeste nicht. Vorher waren schon Rose Castle und Dr. Riemer und die Schopenhauerin da. Und außerdem gab es noch Mager und das Weimarer Publikum. Und alles war für meine Verhältnisse übertrieben interessant. Geh er, mein Sohn. Über 3 Tage komme ich zum Mittag. Warum denn nicht? Hat er doch so manches Mal seine saure Milch bei uns gehabt, im Deutschordenshause. Gott mit ihm, Goethe. Gott mit ihm, mein Kind.